England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
England-Fans, aufgepasst, es gibt eine neue, weltweit erfolgreiche Serie auf Amazon Prime Video, die in England spielt, allerdings teils in Deutschland gedreht wird. Ein Mega-Erfolgswunder, was aber Millionen Menschen bisher gesehen haben, namens Maxton Hall. Dazu gleich alles von Klaus und mir im Britpod.
In der deutschen Filmlandschaft ist ein Wunder geschehen, lieber Alex, und das hat mich echt umgehauen. Das Wunder heißt Maxton Hall, ist eine sechsteilige deutsche Serie auf Prime Video und wurde innerhalb weniger Wochen zur beliebtesten Amazon-Serie weltweit. Sowas hat es noch nie gegeben.
Ja, das ist echt ein richtiger Hammer. Und wir wissen ja beide nur zu gut, was das in diesem harten Filmbusiness bedeutet. Man muss sich das mal vorstellen. Da schießt dieses Programm schon kurz nach seinem Start im Mai diesen Jahres in 120 Länder dieser Welt auf Platz 1.
Als alter Profi habe ich natürlich auch gleich zu den ersten Zuschauern gehört. Und
naja, obwohl das eigentlich gar nicht für dich gemacht ist, das ist dir schon klar, oder?
Ja komm, also für den deutschen Film brennt ja wohl noch immer mein Herz, zumal es sich um eine Verfilmung der Romane der ebenfalls deutschen Bestseller-Autorin Mona Kasten handelt. Wer ist diese Frau eigentlich? Ihre Bücher der New Adult-Gattung, also das sind emotionale, spannende Stories für junge Erwachsene bis etwa Mitte 20, oft mit englischen Titeln und im englischen Milieu angesiedelt. Diese Bücher starten meist gleich mal mit einer Auflage von 100.000. Besonders Mona Kastens Romane Save Me, Save You und Save Us waren super erfolgreich.
Ja, und Save Me ist nun eben von Ufa Fiction verfilmt worden. Ich sag mal schnell, wie der Inhalt angekündigt wird. Ruby Bell stammt aus einfachen Verhältnissen und hatte bislang keinerlei Berührung mit irgendwelchem Luxus. Als sie ein Stipendium für das Elite College Maxton Hall in England erhält, ist sie plötzlich von Superreichen umgeben. Ruby lässt sich davon nicht ablenken und kämpft verbissen für ihren Traum, an der renommierten Oxford University angenommen zu werden. Aber sie gerät in einen Skandal, als sie ein brisantes Geheimnis über die reiche Familie ihres arroganten Mitschülers James Beaufort erfährt. Er versucht mit allen Mitteln, Rubys Schweigen zu erkaufen, aber dann funkt es plötzlich wirklich zwischen den beiden. In den Hauptrollen die deutschen Schauspieler Harriet Herbig-Matten als Ruby und Damien Hardung als James Beaufort.
Das Maxton Hall College ist nicht einfach eine Schule. Es ist eine der Schulen. Wer dort studiert hat, dem steht die Welt offen. Familien wie die Beauforts haben seit Generationen mehr Geld und Macht als so manches Königshaus. Und ich bin für sie unsichtbar. James Beaufort verkörpert alles, was an der Welt der Reichen nicht stimmt. Überdimensioniertes Privileg, Arroganz und Ignoranz.
Hey. Was du in Suttons Büro gesehen hast, ist nie passiert.
Du bist ein noch größerer Arsch, als ich dachte.
Der überwiegende Teil der Dreharbeiten fand in Deutschland statt. Ein paar Tage natürlich auch in England und vor allem in Oxford. Aber das Hauptmotiv für das britische Internat war das romantische Schloss Marienburg in der Nähe von Hannover.
Ja, und dabei finde ich ganz witzig, dass dieses Schloss ja schon mal von einem Hannoveraner König, nämlich George dem V., erbaut wurde. Und bekanntlich waren die Hannoveraner ja eine ganze Weile Englands Regenten. Insofern hat dieses Schloss also tatsächlich was Britisches.
Um zu hören, unter welchen Produktionsbedingungen Maxton Hall entstand und um ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, habe ich dem Produzenten Markus Brunnemann ein paar Fragen gestellt. Er ist Geschäftsführer der UFA und der UFA Fiction und hat in seinem Leben schon mehr erfolgreiche und sogar preisgekrönte Filme produziert als manch anderer. Lieber Markus, ich weiß zwar, wie viel tolle und super erfolgreiche deutsche Film- und Fernsehproduktionen du schon auf die Beine gestellt hast, aber dass du auch ein englischer Produzent bist, das war mir neu.
Ganz so würde ich das ja nicht sagen. Wir sind immer noch eine deutschsprachige Produktion, die mittlerweile auf der ganzen Welt, und das ist ziemlich ungewöhnlich, keine Frage, sogar in den USA, gut funktioniert. Man muss dazu wissen, wir sind halt gestartet als lokale Produktion für Amazon Deutschland. Und erst nachdem wir fertig waren, haben sich Schritt für Schritt die anderen Territorien im Amazon-Universum dafür interessiert. Und plötzlich wurde das ein internationaler Hit, was ehrlich gesagt schon ziemlich verrückt ist.
Das war doch sicher schwer, mit Schloss Marienburg den richtigen Drehort zu finden. Ich meine, wie lange sucht man da? Und pikanterweise gehört dieses Schloss ja auch noch dem Haus Hannover.
Also das Schloss hatten wir eigentlich ganz von Anfang an schon auf unserer Liste, da unsere wunderbare Line-Producerin, die Katja Hartwig, das gleich zu Anfang vorgeschlagen hatte, und sie kannte das Schloss. Und ja, die Verbindung zum englischen Königshaus machte sich ja auch im Baustil bemerkbar. Und das war natürlich klasse, denn wie du weißt, Maxton Hall ist in England. Und wir waren dann eigentlich ganz schnell begeistert. Und die Katja hat das dann hervorragend verhandelt, sodass wir da drehen konnten. Schwieriger war es dann, ehrlich gesagt, andere Motive, wie zum Beispiel das Haus der Familie Bell zu finden, das ja in einem kleinen Vorort von London angesiedelt ist. Und ja, dann hat unsere großartige Szenenbildnerin Isabel von Forst und ihr Team, die haben das dann im Schlosspark vom Cäcilienhof in Potsdam gefunden. Das war dann aber innen wiederum zu klein, beziehungsweise es konnte nicht auf unsere Bedürfnisse eingerichtet werden. Und das mussten wir dann woanders innen drehen, also innen und außen splitten, sagt man dann bei uns. Und grundsätzlich nimmt so eine Location-Suche dann bestimmt einige Wochen, manchmal auch Monate in Anspruch, weil ja, ohne Motive geht's ja nicht.
In wie vielen Sprachen ist die Reihe denn synchronisiert? Und wo habt ihr in England gedreht?
Oder hoffe ich, sage ich jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, es sind um die 20 Sprachfassungen. Und noch weitere 20 Untertitelungen, was wirklich außergewöhnlich ist und zeigt, wie sehr Amazon dann doch von dem Erfolg schon vor zur Verfügung stellen auf der Plattform überzeugt war. Denn das dauert ja doch einige Zeit und kostet vor allem eine Menge Geld und Aufwand, um das in so vielen Varianten herzustellen. In England gedreht haben wir dann ehrlich gesagt nur ein paar Tage, und zwar mit kleinem Team in London und zum Abschluss natürlich auch noch in Oxford.
Erzähl doch mal, wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn man sich als Produzent bei einem US-Streaming-Anbieter mit einem Stoff bewirbt? Wie läuft sowas ab? Da bewerben sich ja wahrscheinlich tausende Produzenten aus der ganzen Welt.
Also ja, Amazon ist ein großes internationales Unternehmen, das ist klar. Und in manchen Ländern der Welt produzieren sie Programme für den lokalen Markt, nicht in allen. Und in diesen Ländern gibt es dann eigene Abteilungen, die sich um die Akquisition und die Entwicklung solcher Programme kümmern. In Deutschland ist das für die Deutsche Fiction das Team um Philipp Pratt und Petra Henge, und die sitzen in München. Und bei denen versucht man dann als deutscher Produzent seine Ideen irgendwie zu platzieren. Das fängt manchmal an, weil man sich bei einer Veranstaltung trifft und da mal jemandem mündlich erzählt, was man vorhat. Und dann stellt man ja fest, gibt es da ein Grundinteresse, und dann schreibt man das auf, reicht das ein. Das können mal 5 bis 10 Seiten sein. Das kann auch mal ein ganzes Drehbuch sein. Und dann bespricht man das und idealerweise sagen die, hey, komm, lass uns da in der Entwicklung eintreten. Und manchmal schneidet man auch ein sogenanntes Sizzle Reel zusammen. Das visualisiert dann die Idee und emotionalisiert sie idealerweise, zeigt, wie man sich das ungefähr vorstellt in Look and Feel. Und das ist dann aus bereits existierenden Filmen und Serien zusammengeschnitten. Und ja, je nachdem, wie es gefällt, kommt man dann schneller oder langsam zu einer Entwicklung und final vielleicht sogar zu einer Produktion.
Ist dir denn die Idee, die Bestseller-Romane von Mona Kasten zu verfilmen, dann wenigstens schnell aus den Händen gerissen worden?
Also in dem Fall sage ich mal ein klares Jein. Es ist ja so, dass als wir uns die Rechte gesichert haben, und da rede ich jetzt mal so von Ende 2018, da war die Buchreihe zwar schon erfolgreich für diesen kurzen Erscheinungszeitraum. Wir hatten so 3-4 Monate nach Erscheinung uns damit beschäftigt, aber es war natürlich bei weitem noch nicht so bekannt und erfolgreich, wie das heute ist. Und das muss dazu wissen, dass das so ein klassischer Fall von Romanen ist. Ich sage dann immer, die liegen so unterhalb des Radars des klassischen Feuilletons. Das heißt, in den überregionalen Zeitungen und Magazinen war das gar nicht großartig besprochen. Es gibt einfach aus meiner Sicht gewisse Berührungsängste oder Vorbehalte bei dem einen oder anderen Feuilleton-Journalisten, sich mit dieser Art von sehr populärer Literatur zu beschäftigen. Und ich glaube, jetzt erst mit dem Erfolg der Serie gibt es in manchen Magazinen eigentlich, wie ich finde, seriöse Besprechungen dieser wunderbaren Romanreihe. Wie auch immer, das ging ja übrigens so weit, dass zur Pressekonferenz von der einen oder anderen überregionalen Zeitung die Journalisten gar nicht erschienen sind, weil sie das für Kitsch angesehen hatten. Wobei man sagen muss, der Großteil des Marketings ist dann auch über Social Media gelaufen und die großartige Kampagne von Amazon und Social Media, weil die Romane im Netz eigentlich mittlerweile dann schon Kultstatus hatten. Wie auch immer, die eigentlichen Herausforderungen beim Verkauf waren, dass zum einen das Genre New Adult im deutschen Markt gar nicht existiert. Und das liegt meines Erachtens daran, dass einfach viele denken, nur weil die Protagonisten in diesem Roman oftmals so zwischen 17 und 20 Jahre alt sind, das würde das Programm auch nur junge Leute interessieren. Und man muss dazu wissen, dass TV-Programme normalerweise größtenteils für ältere Zuschauer gemacht werden, da die natürlich in der Gesellschaft einfach zahlenmäßig viel stärker vertreten sind. Und schaut man sich aber dann die Leser dieser Stoffe an, dann sieht man, dass das in allen Altersgruppen funktioniert und gelesen wird. Also auch Frauen weit über 50 lesen diese Romane. Das liegt meines Erachtens daran, dass man sich halt gerne zurück in die Zeit seiner eigenen ersten großen Liebe zurücksehnt. Und so war es dann auch, dass diverse potenzielle Partner einfach mal Nein gesagt haben, nö, das ist zu jung. Und ein weiteres ziemlich großes Problem schien dann zu sein, dass die Serie in England spielt, aber deutsche Darsteller das natürlich spielen sollten. Und man hatte hier und da Angst, ob das das Publikum überhaupt akzeptieren würde. Und das hat uns ehrlich gesagt total überrascht, denn wenn man sich mal anguckt, wie unfassbar erfolgreich in Deutschland nicht erst seit den Pilcher-Verfilmungen im ZDF oder in diversen Krimireihen im Ausland ermittelt oder geliebt wird, dann hat uns das wirklich überrascht, dass man davon ausgeht, die Deutschen würden damit ein Problem haben, was sie ja natürlich gar nicht haben. Der Einzige, der dann sofort darauf angesprungen ist, war Philipp Pratt und sein Team von Amazon, die hat nämlich mittlerweile selber herausgefunden, wie stark sich der Roman verkauft und die waren sofort begeistert und das war dann im Jahr 2019.
Also kann man sagen, die deutschen Fernsehmacher und Kritiker nehmen die Leserealität des jungen Publikums oft viel zu wenig ernst?
Ja, da stimme ich dir absolut zu und es scheint immer noch so zu sein, dass es irgendwie noch eine Trennung immer gibt zwischen Unterhaltung und sogenannter ernsthafter Literatur und da gibt es dann gewisse Menschen, die entscheiden dann, was gut oder weniger gute Literatur sein soll. Mich persönlich hat das nie interessiert und ich glaube fest daran, dass der oder die Leserin und genau wie der oder die Zuschauerin ein ganz feines Gespür hat für großartige Stoffe.
Maxon Hall ist ja bei Amazon Prime vom ersten Tag an wie eine Rakete abgegangen. Und zwar nicht nur beim jungen Publikum, was ja auch was Besonderes ist. Wie würdest du die Faszination dieses Spiels mit Liebe, Emotionen, aber auch mit Gesellschaftsunterschieden beschreiben?
Also erstmal muss man sagen, dass uns das beim Lesen selber total gut gefallen hat in der ganzen Mischung. Die Grundgeschichte ist sicherlich nicht neu, ne? Man kann das natürlich auch schnell abtun als, kenne ich doch, armes Mädchen trifft reichen Idioten und dann verlieben die sich. Und ja, die Charaktere und Konstellationen sind ziemlich klassisch angelegt von Mona Kasten, aber dann eben doch ziemlich raffiniert variiert und auf der Höhe der Zeit erzählt. Ne? Ruby ist eben kein Mäuschen, die irgendeinen Kerl sucht, sondern eine junge Frau mit klaren Zielen und Werten. Und James, sicherlich anfangs ein toxischer Typ, der aber dann eben durch sie lernt, für seine Träume einzutreten und sich seinem übergriffigen Vater entgegenzustellen. Dabei liegt dieser Geschichte eine ziemlich große Einfachheit und Klarheit zugrunde. Und ich glaube, dass sowas in dieser immer komplexer werdenden Welt einfach auch sehen. Und dann wird hier natürlich von der ersten großen Liebe erzählt. Und das ist doch wahrscheinlich eine der wunderbarsten und schönsten Emotionen überhaupt. Und das erlaubt uns einfach, uns wegzuträumen in so einer Welt. Und das ist in dieser komplizierten und teilweise ziemlich furchtbaren Weltlage sicherlich auch ein total nachvollziehbares Bedürfnis. Und dann hat Mona Kasten die Charaktere sehr, sehr ernst genommen und ihre Emotionen sehr, sehr fein und genau erzählt. Und deswegen kommt man diesen Charakteren sehr, sehr nah. Und wahrscheinlich ist es dann unterm Strich aber so, dass alles Gutes zusammenkommt und wahrscheinlich diese Serie auch die richtige Serie zur richtigen Zeit ist.
Was sofort auffällt, ist die perfekte sozusagen international erzählende Regie. Ich meine, ohne dass man wie so oft das Gefühl hat, hier strengen sich ein paar Deutsche fürchterlich an, so wie immer noch bei den schrecklich grün- und blaustichigen Filmen der Tatortreihe. Das ist im Rest der Welt ja längst passé.
Es freut mich wirklich sehr, dass du das erwähnst. Das war Jaylan, das ist meine Mitproduzentin, und Valentin, unser wunderbarer Producer, aber auch allen bei Amazon, total wichtig. Wir wollten eine Show, die international aussieht und aber hochwertig, glossy, mit großen emotionalen Bildern, die man einfach wirklich gerne sieht. Ich bin total überzeugt, dass der Zuschauer das zu schätzen weiß und das verstärkt dann auch die Möglichkeit, sich wegzuträumen. Und da haben wir auch versucht, da einen Regisseur wie Martin Schreier zu bekommen. Das ist ja eigentlich jemand, der vom Kino kommt und wie kaum ein anderer immer in großen und einfach wunderschönen Bildern denkt und erzählt. Das ist ein absoluter Glücksfall gewesen, der Martin.
Interessanterweise scheint ja das Leben in einem englischen College eine ganz besondere Faszination auf uns Deutsche auszuüben. Was sagt denn der englische Markt dazu? Habt ihr auch für den richtigen Ton getroffen?
Ja, das ist total interessant, wie viele dieser New Adult Romane in englischen oder schottischen Internaten oder Schulen spielen. Geschrieben sind die ja meistens von sehr jungen, sehr weltoffenen und unheimlich klugen jungen Frauen. Meine Vermutung ist, das ist eine Generation, die mit Harry Potter aufgewachsen ist und da ihre Liebe zu den Schlössern des Vereinigten Königreiches entdeckt hat. Naja, und was die Reaktion aus England auf die Serie betrifft, also ich sag mal so, wir haben keine Beschwerden gehört und die Serie lief auch ganz ordentlich in UK.
Es ist ja bekanntlich schwer, eine Besetzung für die Hauptrollen so hinzukriegen, dass sie international akzeptiert wird. Das können sich Laien kaum vorstellen, aber tatsächlich ist es gar nicht so einfach, auch visuell einen, ja, wie soll ich sagen, All-European Cast zu finden. Also international wirkende Schauspieler, die auch zum Beispiel in Australien akzeptiert werden. Wie habt ihr denn die wunderbare Harriet Herbig-Matten und den smarten Damian Hardung und all die anderen gefunden? Vor allem Harriet und Damian haben ja echtes Starpotenzial.
Ich muss sagen, wir haben einfach mit unserer Besetzung unfassbares Glück gehabt. Unser Castingdirektor Patrick Dreikhaus hat über Wochen viele, viele junge Schauspieler gecastet und dann kam irgendwann Harriet und Damian dazu. Beide haben ja schon ein paar Sachen in ihrem Leben gemacht und sind ganz hervorragende Schauspieler, aber es ist ja bei sowas viel, viel wichtiger, bei so einem Projekt, dass zwei solche Hauptdarsteller, die dann ein Liebespaar spielen sollen, einfach miteinander harmonieren und im Zusammenspiel entsteht dann idealerweise etwas, das man eben nicht erklären kann. Das ist dann so wie im richtigen Leben und das war hier eben der Fall und du hast total recht, die haben beide absolutes Starpotenzial, beziehungsweise sind ja jetzt auch schon Stars.
Nochmal zur Besetzung. Ich weiß von unserer Zusammenarbeit früher, dass du immer wieder Schauspielerinnen und Schauspieler ins Visier nimmst, deren Arbeit du lange Zeit verfolgst, um sie dann irgendwann für was ganz Großes zu besetzen. Ist das System heute auch noch wichtig? Heute wird ja in jeder Produktion viel mehr Personal ausprobiert.
Also in diesem Fall sind das ja in der Mehrzahl sehr junge Darsteller. Die kann man ja noch gar nicht so lange beobachten. Aber nehmen wir mal zum Beispiel jemanden wie Fedja, der den Vater von James spielt. Also der fasziniert mich schon seit Jahren und ich bin total froh, dass er dabei ist. Und ansonsten ist es natürlich so, dass in den letzten Jahren einfach sehr viel gedreht wird, mehr als in vielen Jahren davor. Und das passiert vorrangig auch gerne im Sommer, also alles parallel, weil da dann das Wetter am sichersten und am schönsten ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass man immer wieder neue Darsteller besetzt und besetzen muss. Und ich finde das eigentlich grundsätzlich eine super Entwicklung, denn so ein bisschen Vielfalt und neue Leute zu entdecken, ist doch eigentlich ganz toll.
Dein Verdienst bei dieser Produktion und natürlich der deines ganzen Teams, ja klar, ist ja, dass ihr beim Stoffeschürfen auf die Bestseller-Autorin Mona Kasten gestoßen seid. Ihre Maxtonhall-Reihe mit den drei Büchern Save Me, Save You, Save Us hat gigantische Auflagen. Allein die Taschenbuchauflage von Save Me, da habe ich mal nachgesehen, kriegt bei Amazon 12.000 bewundernde Like-Sternchen, was ja unfassbar viel ist. Was glaubst du, ist Mona Kastens stärkstes Talent beim Erzählen?
Also der Verdienst gehört zu großen Teilen Thomas Lauer. Das ist unser Chefdramaturg bei der UFA und der hat die Reihe ziemlich früh, nämlich schon 2018, kurz nach dem Erscheinen entdeckt und zu mir dann vorgeschlagen. Und der Erfolg der Romanreihe ist sicherlich kein Zufall. Ich hatte das Vergnügen, Mona Kasten kennenzulernen und sie war ja, als sie die Romane geschrieben hat, Mitte, Ende 20 und sehr nah an der Altersgruppe ihrer Figuren und weiß also sehr genau, über wen und was sie da schreibt. Und aus meiner Sicht ist eines der Geheimnisse, dass alles, was sie schreibt, in keiner Weise kalkuliert oder konstruiert, sondern absolut wahrhaftig ist. Das sind echte Emotionen, die sie da beschreibt und das spürt man. Und sie nimmt die Emotionen der Charaktere absolut ernst und kann die Gefühle in passende Sprache übersetzen. Und das spüren die Leser und Leserinnen.
Warum glaubst du, ist Young Adult überhaupt so erfolgreich? Da sagt man den Jungen immer so viel Nüchternheit nach und dann lieben sie diese emotionale Rakete im College. Wie passt das zusammen?
Also ich habe vier wunderbare Kinder und kann diese Beobachtung nicht bestätigen. Ich finde, das ist eine sehr emotionale Generation im positiven und besten Sinne. Und dann ist es natürlich so, dass diese Romane eine wunderbare Art und Weise sind, sich dem zunehmenden Wahnsinn dieser Welt da draußen zu entziehen. Und man kann da etwas abtauchen und abschalten und das ist total legitim und eigentlich auch eine gute Sache.
Apropos Emotionen. Es gibt ja zwei Zutaten, die gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten im Film und im Fernsehen immer gefragt waren, nämlich Emotionen und Humor. Wir werden seit Jahren mit Krimis überschwemmt, aber an Humor wagen sich die Macher immer seltener. Mich würde mal interessieren, wie erklärst du dir das, Markus? Weil es so besonders schwer ist oder hat die UFA da zum Beispiel was in der Pipeline?
Also wie viele andere auch bin ich der Meinung, dass Humor die Königsklasse der Unterhaltung ist. Und es ist anscheinend einfach erheblich schwerer, jemanden kalkuliert zum Lachen als zum Nachdenken zu bringen oder ihm einen Spannungsschauer über den Rücken zu jagen. Aber klar, als UFA tummeln wir uns auch gerne in diesem Bereich. Wir drehen zum Beispiel gerade eine weitere Amazon-Serie, das ist auch jetzt schon öffentlich, und zwar ein Sequel zum beliebten Silvester-Sketch Dinner for One. Tommy Walsh, der Showrunner, hat mit seinem Team wirklich wirklich lustige Romantic Comedy in Serie geschrieben, die wir aktuell mit einem ganz hochkarätigen Cast umsetzen und die dann bald oder relativ bald auf Amazon zu sehen sein wird.
Bereits jetzt hat sich ja der Fernsehkonsum erheblich vom Free-TV hin zum Streaming verschoben. Klar, da ist natürlich eine Menge Geld vorhanden, aber könnte dieser Wettkampf zwischen den Streaming-Giganten Amazon Prime, Netflix oder Disney auf die Dauer nicht auch ein bisschen ruinös werden? Jeder will doch den anderen übertrumpfen, das kostet wahnsinnig viel Geld.
Für uns Produzenten ist es natürlich großartig, wenn möglichst viele Anbieter im Markt vertreten sind. Und man muss eigentlich sagen, trotz der internationalen Konkurrenz behaupten sich auch in Deutschland die linearen Sender ganz hervorragend noch. Und du hast absolut recht, der Kampf um den Zuschauer hat zu erheblichen Preissteigerungen in ganz vielen Bereichen der Programmherstellung geführt. Und wie lange der allerdings noch durchzuhalten ist, muss man dann wirklich sehen. Schon jetzt haben sich ja leider, gerade im letzten Dreivierteljahr, verschiedene Streamer zumindest von fiktionalen Eigenproduktionen in Deutschland zurückgezogen. Zum Beispiel Sky hat seine Eigenproduktion eingestellt oder auch Paramount. Das ist natürlich eine Entwicklung, die wir mit großer Sorge betrachten. Das bedeutet aber auch, wir müssen uns mal wieder hinsetzen gemeinsam und einfach mal checken, ob gewisse Preisstrukturen einfach zu hoch sind und wir vielleicht irgendwie wieder etwas günstiger produzieren können. Sonst schaffen wir uns vielleicht irgendwann mal selber ab.
Du hast ja bereits die Influencer erwähnt, die heute eine so große Bedeutung haben. Mit der Film-PR, wie man sie früher kannte, funktioniert ja heute kaum noch was. Eine Produktionsgruppe wie die UFA hat ja garantiert ein Top-Team für die Internetarbeit, oder?
Ohne wirklich gute Werbung im Netz geht heute überhaupt nichts mehr. Und ich finde, da sind wir als UFA schon ganz gut aufgestellt. Ich gebe mal ein Beispiel für unsere Daily Soaps, die wir ja auch produzieren, also das Gute Zeiten unter uns und AWZ bei RTL. Da gibt es ein ganzes hervorragendes Team um Betty Brosche, die sich da jeden Tag eine ganze Menge Dinge einfallen lassen, um auf unsere Programme hinzuweisen. Und das werden wir auch weiterhin ausbauen und verfolgen.
Dann ist es doch umso schöner, dass ihr jetzt so erfolgreich seid. Kurzer Ausblick, Markus, welche Romanverfilmungen dürfen wir von dir in diesem Jahr denn noch erwarten?
Als nächstes sehen kann man, glaube ich, die aktuell zur Verfilmung eines Romans von Martin Sutter um seinen Helden Almen in der ARD, den die Kollegin Sina Sweeter produziert hat. Und natürlich haben wir uns dann noch die ein oder andere New Adult-Reihe gesichert und hoffen, die zeitnah verfilmen zu können. Als Beispiel nenne ich mal die herausragende Romanreihe Dunbridge Academy von Sarah Sprinz, über deren Verfilmung wir gerade verhandeln mit verschiedenen Partnern. Aber bis sowas dann zu sehen ist, dauert es dann leider dann doch immer noch ein wenig. Jetzt drehen wir erst einmal die Staffel 2 von Maxton Hall und natürlich wieder hauptsächlich in Deutschland mit ein ganz paar Tagen in England.
Lieber Markus, das war wirklich ein toller Einblick in die immer schwerer werdende Filmbranche. Also, dann bleibt erfolgreich und natürlich alles Gute für die zweite Staffel von Maxton Hall.
Vielen Dank, Klaus. Ja, hoffen wir mal das Beste und herzlichen Dank, dass ich bei euch sein konnte.
Interessant. Aufschlussreich finde ich ja auch, dass man beobachten konnte, wie sich das klassische Feuilleton mit Maxton Hall schwer getan hat. Da gibt's offenbar immer noch große Berührungsängste mit der modernen Unterhaltung.
Fragen wir doch ganz einfach mal die Zielgruppe, was sie von der Serie hält. Die Studentinnen Julie Bär und Anna Viel erzählen uns, wie sie den gigantischen Erfolg von Maxton Hall einschätzen.
Also ich mag die Serie so, so gern. Ich habe die jetzt schon zweimal durchgeschaut und ich finde sie wirklich das zweite Mal immer noch so gut wie das erste. Und ich glaube, das liegt hauptsächlich einfach daran, weil ich die Charaktere und die Schauspieler so gern mag. Also Damian kannte ich zum Beispiel von der deutschen Filmbranche eh schon, aber die Schauspielerin von Ruby, also die Harriet, gar nicht. Und ich war echt begeistert. Also ich mochte die so, so gern.
Ja, ich kannte Harriet auch nicht so richtig. Also ich hatte sie auf jeden Fall nicht so auf dem Schirm. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen gehabt. Aber ich finde, das war jetzt wirklich ein richtiger Griff, sage ich mal, für Ruby. Ich finde, also Damian und Harriet eh und eben Ruby und James haben wirklich in Maxton Hall so diese Chemie rübergebracht, die es auch schon in den Büchern gab bei den beiden. Also ich fand, das war sehr, sehr gut getroffen und war sehr romantisch, auch wenn es am Anfang, also es war ja irgendwie so Enemies to Lovers. Yeah. Aber ja, also ich habe, wie gesagt, eben die Bücher damals gelesen. Und als ich erfahren habe, dass Save Me als Maxton Hall Serie rauskommt, habe ich mich zwar gefreut, weil ich natürlich die Story so mochte, aber ich war auch eher so ein bisschen so, oh scheiße, nicht dass das jetzt irgendwie ein Griff ins Klo wird, dass die Serie dann, also das ist ja manchmal so, wenn es verfilmt wird, aber das fand ich jetzt in dem Fall gar nicht so. Also ich fand eher auch, dass die Serie so auch eine eigene Note voll mit sich bringt und dass das natürlich basierend auf den Büchern ist, aber irgendwie schon so eine eigene Stimmung hat und du kannst die Serie gucken und danach die Bücher lesen oder erst die Bücher lesen und dann die Serie gucken. Also es nimmt sich nicht so viel. Ja. Ich fand das echt mega cool.
Und deswegen, ich finde auch zum Beispiel, man merkt nicht, dass es eine deutsche Produktion ist. Also ich kenne deutsche Filme, Serien ganz anders aus dem Fernsehen. Ja, so. Aber so ein Highschool-Drama gibt es eigentlich nur so in amerikanischen oder britischen Serien. Und deswegen fand ich es umso überraschender, ehrlich gesagt. Oder das geht viel näher an einen, weil man ja selber deutsch ist. Und dass so eine Serie mal international bekannt wird, finde ich echt mega cool.
Ja, also deswegen kein Wunder, dass das so viral gegangen ist und auch auf TikTok so geboomt ist.
Ja, das ist so durch die Decke gegangen. Ja. So viele Videos von, oder
so viele Edits.
Ja, von den Schauspielern. Und es mögen ja auch alle, also jetzt mal, nicht alle, aber viele Mädchen den Schauspieler. Damian zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber meine Mutter zum Beispiel hat auch die Bücher gelesen und die Serie geschaut und war total begeistert. Meine Tante sogar auch und die ist so ein Fan von dem Schauspieler. Also es ist echt total cool, weil auch erwachsene Leute
die Serie schauen. Weil wir auch mit denen drüber reden können und es nicht mehr so eine Jugendromanze ist oder so abgestempelt wird.
Und ich muss dazu sagen, weil die Anna auch gesagt hat, die Chemie kommt zwischen den beiden gut rüber. Ja. Ich fand die Szene, wo die nach London gefahren sind.
Ja.
Und die Ruby dann das Beaufort-Kleid anhatte, es war so süß. Ich fand die Szene so schön.
Auch die, oh, das muss ich gleich dazu sagen, auch die Filmmusik. Das war auch, als sie das Kleid anhatte und dann runtergelaufen ist. Insgesamt, also waren echt schöne Lieder dabei.
Viele davon sind jetzt auch berühmt, die Lieder.
Ja, oder kannte man noch davor schon teilweise, aber halt irgendwie so richtig passend zu der Stimmung, dass man wirklich einfach geflennt hat, also wenn da irgendwas passiert ist. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, sehr auf die zweite Staffel.
Und vielleicht schaue ich es noch ein drittes Mal, bevor die zweite Staffel kommt, aber also wir beide freuen uns sehr und hoffen, die wird wirklich genauso gut wie die erste.
Ja, bestimmt.
Was der Voraus Bell. Das ist mir inzwischen auch egal. Jemand wie du kann jemand wie uns nichts anhaben.
Zeig den Idioten da, wer Ruby Bell ist.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.